Wer schreibt denn sowas?
Literatur nach 1945.
Dies ist meine Mütze, dies ist mein Mantel.
Ihre Sachen können Sie da drüben aufhängen.
Hier mein Rasierzeug im Beutel aus Leinen.
Ihr Rasier?
Konservenbüchse, mein Teller, mein Becher.
Leer.
Ich habe in das Weißblech den Namen geritzt.
Günther Eich. Jetzt verstehe ich, das ist der Anfang Ihres Gedichts Inventur.
Genau.
Entschuldigung, ich stand auf der Leitung. 1945, Deutschland hat kapituliert. Millionen Menschen sind tot, Millionen sind auf der Flucht.
Den Trümmern von gestern trauern wir nach in den Trümmern von heute.
Die Städte sind kaputt, viele Schriftsteller Deutschlands sind emigriert, viele befinden sich in Kriegsgefangenschaft. So wie Günter Eich, der prominenteste Vertreter der sogenannten Kahlschlag-Literatur.
Die Bleistiftmine lieb ich am meisten. Tags schreibt sie mir Verse, die nachts ich erdacht.
Sprechen wir doch mal über die Bedingungen des Schreibens.
Gerne.
Na nu.
Günther.
Bitte?
Ich bin's. Deine Bleistiftmine.
Ich werd verrückt.
Meine Miene.
Die Bedingungen des Schreibens in der Stunde Null.
Waren sehr schwierig.
Warum?
Die Frage müsste eher lauten, worauf?
Bitte?
Worauf sollte ich schreiben? 1945 herrschte entsetzliche Papierknappheit.
Und dann machte uns die Zensur zu schaffen. 1947 verbot die amerikanische Militärregierung die von Hans-Werner Richter und Alfred Anders herausgegebene Zeitschrift Der Ruf.
Aber durch dieses Verbot entstand die Gruppe 47.
Die Gruppe 47 ging aus einem Autorentreffen hervor, das Hans-Werner Richter organisiert hatte, um eine neue Zeitung zu gründen. Zwar scheiterte das Zeitungsprojekt, aber seit 1947 traf sich alljährlich eine informelle Gruppe aus Schriftstellern und Kritikern, die ab 1950 auch einen Preis vergab. Der erste Preis der Gruppe 47 wurde an Günter Eich für sein Gedicht Inventur vergeben.
Dies ist meine Mütze, dies ist mein Mantel.
Herr Eich.
Ja?
Mein Vorschlag. Wir machen eine Inventur der Nachkriegsliteratur. Sagen wir bis 1960.
Einverstanden. Dann mal los. Auf dem ersten Treffen der Gruppe 47 liest Wolf-Dietrich Schnurre seinen Text Das Begräbnis vor.
Ja?
Stehe ich in der Küche auf'm Stuhl.
Aha.
Klopft's.
Schon wieder?
Steige ich runter. Liegt ein Brief auf dem Tisch. Eine Traueranzeige.
Ach.
Von keinem geliebt, von keinem gehasst, starb heute nach langem, mit himmlischer Geduld ertragenem Leiden Gott. Siehste, denke ich, hat's ihn auch geschnappt, den Alten. Naja.
Einsäbig grotesk und ein wenig nihilistisch. Das ist der Tonfall der Kahlschlag und der Trümmerliteratur.
Nu, dann werd ich mal zur Beerdigung gehen.
Nicht nur Lyrik und Kurzgeschichte, auch das Drama dient der Verarbeitung der Zeit des Krieges und der Nazi-Herrschaft.
1946 wird im Schauspielhaus Zürich Karl Zuckmeyers Des Teufels Generaluhr aufgeführt.
Und 1947 in Hamburg Wolfgang Borcherts Stück Draußen vor der Tür.
Der Kriegsheimkehrer Beckmann geht zu seinem ehemaligen Vorgesetzten, einem Oberst. Ja?
Ich bringe Sie ihn zurück.
Wen?
Die Verantwortung. Ich bringe Ihnen die Verantwortung zurück, Herr Oberst.
Ich bin nicht Ihr Oberst, ich bin Günter Eich.
Kenne ich nicht.
Sollten Sie aber.
Auch Bertolt Brecht setzt sich nach seiner Rückkehr aus dem amerikanischen Exil mit dem Thema Krieg auseinander.
1949 findet in Ostberlin die deutsche Uraufführung von Mutter Courage und ihre Kinder statt.
Mit Helene Weigel in der Titelrolle.
Ich lass mir den Krieg von euch nicht madig machen.
Kriegsgewinnlerin.
1949 ist auch das Jahr, in dem Thomas Mann wieder deutschen Boden betritt, wenngleich mit zwiespältigen Gefühlen.
Da gab es eine unschöne Debatte mit den Vertretern der inneren Emigration.
Wieso unschön? War es nicht schwerer, sich in Deutschland seine Persönlichkeit zu bewahren, als von Amerika aus Botschaften an das deutsche Volk zu senden?
Nö.
Besonders wichtig für die Entwicklung der Nachkriegsliteratur ist der Existenzialismus. Ausgehend von der Philosophie Martin Heideggers.
Die Frage nach dem Sinn des menschlichen Daseins.
Sie sind doch nicht Herr Heidegger.
Das ist Gottfried Benn.
Was für ein Comeback. 1948 mit den statischen Gedichten.
Aber das ist keine Kahlschlagsliteratur, eher eine Form zeitloser Kalligraphie.
Wie schön.
Aber meine Miene...
Eine sprechende Bleistiftmiene, das ist ja ein Ding. Die Dinge dringen kalt in die Gesichter und reißen sich der alten Bindung fort.
Es gibt nur ein Begegnen in Gedichte, die Dinge mystisch spannen durch das Wort.
Das ist mir zu abgehoben.
Dann gehe ich jetzt mit Herrn Ben eine Runde schreiben.
Kommen Sie mal hier lang, Frau Miene.
Undankbares Ding. Haut einfach ab mit so einem zeitlosen Schönschreiber.
Sie kommt schon wieder. Lassen Sie uns über Paul Celan sprechen. 1952 erscheint der Gedichtband Mohn und Gedächtnis. Darin eines der berühmtesten Gedichte der deutschsprachigen Literatur nach 45.
Ich weiß, die Todesfuge.
Ein Gedicht, das Leben und Tod im KZ beschreibt.
Auf sehr ergreifende Weise, ja. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens. Viele kennen nur dieses Gedicht von Paul Celan.
Dabei hat der Paul sehr viele gute Gedichte geschrieben.
Ingeborg Bachmann, schön, dass Sie da sind.
Also, die dunklen Liebesgedichte von Paul Celan. Wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis. Wir schlafen wie Wein in den Muscheln. Einfach toll.
Ja.
Frau Bachmann, Sie sind eine der bekanntesten Lyrikerinnen der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur.
Ja, gewiss.
1953 erscheint Gestundete Zeit.
Nicht das Buch einer zeitlosen Schönschreiberin. Stattdessen ein gebrochener Blick in Vergangenheit und Zukunft.
Sieh dich nicht um.
Wie?
Schnür deinen Schuh, jag die Hunde zurück, wirf die Fische ins Meer, lösch die Lupinen. Es kommen härtere Tage.
Weg ist sie.
Es kommen härtere Tage. Ich beneide alle, die vergessen können, die sich beruhigt schlafen legen und keine Träume haben.
Das ist der Anfang Ihres Hörspiels Träume.
Dafür habe ich 1953 den Preis der Kriegsblinden erhalten.
Glückwunsch! 1953 ist auch politisch ein bedeutendes Jahr.
Stalin stirbt.
Der Koreakrieg endet.
Adenauer wird wiedergewählt.
In der DDR kommt es am 17. Juni zum Volksaufstand. Ja, dazu wird uns gleich noch Bertolt Brecht einiges erzählen. Ja?
Ich kann nicht kommen.
Herr Brecht?
Ich sitze am Straßenhang. Der Fahrer wechselt das Rad.
Autopanne,
Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre. Warum sehe ich den Radwechsel mit Ungeduld?
Keine Ahnung. Sie wollten ja unbedingt in die DDR gehen.
Apropos Auto. Das Wirtschaftswunder beeinflusst auch die Literatur. Mit dem Kahlschlag ist es ab Mitte der 50er Jahre vorbei.
Siegfried Lenz erinnert in seinen Erzählungen »So zärtlich war Sulaikin« in einem heiter-ironischen Ton an seine verlorene Heimat Ostpreußen.
Wolfgang Köppen beschreibt in seinem Roman »Das Treibhaus« die geistige Enge der Bundeshauptstadt Bonn.
Heinrich Böll nimmt die gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung Westdeutschlands satirisch aufs Korn in »Dr. Murkes gesammeltes Schweigen«.
Entschuldigen Sie, haben Sie hier ein paar Tonbänder herumliegen sehen?
Tonbänder? Nein, tut mir leid, Dr. Murke.
Mir auch. Wiedersehen.
Wir haben noch eine wichtige Strömung vergessen.
Nämlich?
Die 50er Jahre zeichnen sich durch ein absurdes Lebensgefühl aus. Die Verbrechen der Nazis werden ebenso verdrängt wie die Bedrohung durch einen Dritten Weltkrieg. Es ist die Zeit des absurden Theaters.
Die Grundaussage des absurden Theaters ist das Eingeständnis der Ohnmacht des Theaters, den Menschen läutern zu können. Als seine geistigen Väter gelten Samuel Beckett und Eugène Ionesco. Die wichtigsten deutschsprachigen Autoren sind Schweizer, Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt.
Zwei Stücke sind vor allem zu nennen. Dürrenmatts »Der Besuch der alten Dame« und Frischs »Biedermann und die Brandstifter«. Ein Lehrstück ohne Lehre, wie es im Untertitel heißt.
Absurd!
Rauchen Sie?
Danke, Herr Biedermann. Sie sind der erste Mensch in dieser Stadt, der unser einen nicht wie einen Brandstifter behandelt.
Nehmen Sie doch bitte den Aschenbecher. Wer ist da?
Besuch der alten Dame!
Auch das noch?
Ende der 50er Jahre steuert die deutsche Literatur der Nachkriegszeit auf ihren Höhepunkt zu.
1957 veröffentlicht Martin Walser seinen Roman »Ehen in Philippsburg«.
Thema sind die Aufstiegs- und Identitätsprobleme des bundesdeutschen Mittelstandes.
Im gleichen Jahr macht Thomas Bernhard mit seinem Gedichtband »Auf der Erde und in der Hölle« von sich reden.
Thema ist der subjektive Lebensekel.
Und Hans-Magnus Enzensberger tritt mit seiner Gedichtsammlung »Verteidigung der Wölfe« in Erscheinung.
Thema ist die Gesellschaftskritik.
Ah, Herr Enzensberger.
Lies keine Oden, mein Sohn, lies die Fahrpläne. Sie sind genauer.
Na, dann sagen Sie uns doch mal, wann geht der nächste Zug nach Mannheim-Käffertal?
Tja, da bin ich jetzt auch überfragt.
Typisch Lyriker. Kommen wir zum Jahr 1959.
Ein epochales Jahr. Es erscheinen gleich drei große Romane der deutschen Nachkriegsliteratur.
Heinrich Böll.
Billard um halb zehn.
Uwe Jonsson.
Mutmaßungen über Jakob.
Günter Grass.
Die Blechtrommel.
Oh weh, das ist Oskar Mazzerat. Der Held aus der Blechtrommel. Mit der Blechtrommel.
Achtung, Ausweiskontrolle.
Bitte, wer sind Sie denn?
Hauptmann Ruß, Mitarbeiter der militärischen Spionageabwehr der DDR.
Eine Figur aus Uwe Jonssons Mutmaßungen über Jakob.
Ich stelle Nachforschungen über den Tod von Jakob Abs an. Heißt jemand von Ihnen hier Gesine Crespal?
Sieht jemand von uns hier vielleicht so aus?
Klugscheißer wie Sie hab ich gefressen. Mitkommen!
Bitte? Nein, so war das nicht gemeint.
Mitkommen und besser, Sie nehmen Ihre Mütze, Ihren Mantel und Ihr Rasierzeug mit. Es könnte länger dauern.
Das ist ein abruptes Ende unserer Inventur der Nachkriegsliteratur. Und es ist natürlich nicht das Ende der deutschen Literatur nach 1945. Die 60er Jahre stehen vor der Tür.
Schluss mit der läppischen Beschreibungsliteratur.
Herr Handke, für Sie haben wir heute gar keine Zeit mehr.
Ihr werdet mich anhören, ihr Glotzaugen.
Oh weh, oh weh, oh weh. Jetzt fängt er gleich mit seiner Publikumsbeschimpfung an.
Ihr Maulhelden, ihr Hurra-Patrioten, ihr Milchgesichter.
So klingen die 60er.
Ihr Heckenschützen, ihr Versager.
Harte Worte, unruhige Zeiten.
Ihr Damen und Herren, ihr werten Zuhörer, ihr Mitmenschen, ihr.
Fertig.